ARD Sounds.
Urlaub in Kriegszeiten, worauf ihr beim Reisen jetzt achten solltet.
Kommunalwahl in Hessen. Zum ersten Mal dürfen auch Wohnungslose wählen.
Und Müllentsorgung per App. So funktionieren digitale Wertstoffhöfe.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am Freitag. Heute ist der 13. März. Freitag, der 13. merke ich gerade. Ja. Mal wieder. Schön, dass ihr dabei seid bei 15 Minuten. Heute sind hier nochmal Philipp und Tanja für euch am Start.
Guten Morgen auch von mir und das bringt ganz sicher kein Unglück.
Natürlich nicht.
Der Krieg im Nahen Osten läuft jetzt schon seit 2 Wochen und er verunsichert auch Urlauber weltweit. Zuletzt sind Raketen über der Türkei abgefangen worden und Menschen fragen sich, ist der Urlaub in diesem Gebiet eigentlich noch sicher? Also in der Türkei, Ägypten, aber halt auch in den Golfstaaten so.
So unbedarft einfach eine Reise buchen, das ist nicht möglich, finde ich. Man muss schon auch genau wissen, in welches Gebiet man oder in welches Land, in welches Gebiet und was einen da erwarten könnte.
Das war eine Frau aus Bonn und mit dieser Unsicherheit, die sie da spürt, ist sie gerade nicht alleine. Da sprechen wir jetzt drüber und schauen auch, wie es mit Stornierungen aussieht, wenn der Krieg noch länger dauern sollte.
Es gibt Reisewarnungen für etliche Länder, Israel, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, also da, wo Dubai und Abu Dhabi zum Beispiel liegen, den Iran natürlich, aber auch Libanon und Syrien. Und Reisewarnung heißt, das Auswärtige Amt in Deutschland rät dringend davon ab, dahin zu fahren.
Ja, verboten sind Reisen in die Länder nicht, aber die sagen halt, dort droht eine konkrete Gefahr für Leib und Leben, In dem Fall zum Beispiel durch den Irankrieg.
Sobald es eine Reisewarnung gibt, müssen im Grunde die Reisen storniert werden, finden keine Pauschalreisen mehr statt in diese Länder und diese Reisen müssen kostenlos storniert werden seitens der Veranstalter. Gibt es aber nur einen Reisehinweis oder eine Empfehlung, funktioniert das nicht.
Das war Antje Möcker aus Bonn, sie leitet da ein Reisebüro. Also wenn eine Reisewarnung für das Land vorliegt, wo ich eine Reise hingebucht habe, kann man den Urlaub in der Regel kostenfrei stornieren.
Bei Individualreisen, also wenn man jetzt alles selber bucht und sich zusammensucht, ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Es hängt dann davon ab, ob man denn tatsächlich fliegen oder im Hotel unterkommen kann. Also wenn der Flughafen gesperrt ist, bekommt man das Geld natürlich zurück. Aber wenn halt die Hotels noch offen sind, muss man da auf Kulanz hoffen. Oder man kann im besten Fall kostenfrei stornieren einfach.
In dem Fall sind Pauschalreisen gerade quasi etwas sicherer von den Stornobedingungen. Ganz wichtig ist übrigens, Reiserücktrittsversicherungen übernehmen bei Kriegen und Krisen in der Regel nicht.
Jetzt haben wir über Länder gesprochen, die sehr nah dran sind am Krieg oder auch darin verwickelt. Aber wie sieht es denn mit anderen Ländern in Sachen Reisewarnung aus?
Wir haben im Moment natürlich jetzt erstmal nur den Nahen Osten. Es kann aber durchaus sein, dass Länder wie Ägypten, Zypern, da eben mit reingezogen werden oder das gesamte östliche Mittelmeer, wo die Gäste auch ein schlechtes Gefühl einfach bekommen, wenn sie in diese Richtung unterwegs sind.
Ich habe gestern auch erst gelesen, dass Zypern den Touris jetzt so eine Schutzbunker-App anbietet. Also da kann man sich drüber informieren, wo der nächste Bunker ist. Also die denken vor Ort da auf jeden Fall sehr viel drüber nach, dass uns das abschreckt, auch wenn wir keine offizielle Reisewarnung vielleicht in Deutschland ausgeben. Auch die Golfstaaten fürchten um ihr Image als sichere Reiseziele. Da geht's ja auch um richtig Geld am Ende des Tages in der Tourismusbranche.
In einer neuen Umfrage sagen immerhin auch 10% der Deutschen, dass sie ihre Urlaubspläne jetzt ändern wollen wegen der internationalen Konflikte. Also das hat tatsächlich Auswirkungen. Mhm. Wir haben jetzt mal noch auf Ägypten geguckt.
Also Ägypten ist nach wie vor natürlich ein schönes Urlaubsziel und es besteht nur eine Teilreisewarnung. Die gibt es aber schon ganz lange für die nördliche Sinai-Halbinsel. Das ist keine Urlauberregion, also Ägyptenreisen gelten als sicher.
Das war der Reiserechtsexperte Kairo Degra. Ähnlich sieht es übrigens bei der Türkei aus. Auch da werden Reisen in bestimmte Gebiete, da wird davon abgeraten. Aber so die typischen Urlaubsregionen liegen davon halt meistens tausende Kilometer weit entfernt.
Und jetzt noch ein letzter Punkt, Kreuzfahrten. Wenn nur ein paar Stopps wegen Krieg ausfallen, dann meldet euch beim Veranstalter am besten und fragt, ob ihr irgendwas umbuchen könnt. Komplett kostenlos stornieren geht oft nämlich nicht, wenn der Rest der Reise steht.
Unsere Kurznachrichten.
Wir bleiben nochmal beim Irankrieg und seinen Folgen. Die meisten Pauschalreisenden, die in den Ländern drumherum gestrandet sind, die sind wieder sicher zurück in Deutschland, sagt der Deutsche Reiseverband. Zehntausende sind in den vergangenen Tagen mit regulären Linienflügen, aber auch mit Sondermaschinen zurückgeholt worden. Dabei hat auch die Bundesregierung mit Rückholflügen geholfen.
In der Kirche ist sexueller Missbrauch immer wieder Thema. Gestern wurde an der Uni in Paderborn eine Studie präsentiert, die zeigt, dass auch im Erzbistum Paderborn zwischen 1941 und 2002 fast 500 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht wurden. Die Untersuchung sagt, da gibt es 210 beschuldigte Geistliche, also Priester, sogar Kardinäle und so weiter. Die Zahlen der Missbrauchten und auch die der Beschuldigten sind deutlich höher als bisher angenommen. Das Erzbistum will sich heute dann dazu äußern.
Bundeskanzler Friedrich Merz ist heute zu Besuch in Norwegen und trifft dort den Ministerpräsidenten Støre. Bei dem Besuch soll es vor allem um Energie und Verteidigung gehen. Das ist ja gerade in Kriegszeit nochmal besonders wichtig. Norwegen ist einer der wichtigsten Öl- und Gaslieferanten für Deutschland.
In Spanien hat es im Januar und Februar so viel geregnet wie seit fast 50 Jahren nicht, sagt der nationale Wetterdienst dort vor Ort. Im Ort Grazalema, das liegt im Süden von Spanien, gab es sogar in ein paar Tagen so viel Regen wie sonst im ganzen Jahr. In Portugal, also quasi im Nachbarland, sieht es ähnlich aus. Da gab es den regenreichsten Februar seit fast 50 Jahren. Hängt mit dem Klimawandel zusammen. Besonders betroffen ist eben die Iberische Halbinsel, die zum größten Teil eben zu Spanien und Portugal gehört. Da gibt es seit Jahren einerseits extreme Hitze und dann im Herbst und Winter oft Starkregen und Überschwemmungen.
In Hessen steht am Sonntag die Kommunalwahl an und da wird es eine Besonderheit geben. Zum ersten Mal dürfen dann nämlich auch Wohnungslose dort wählen, also Menschen ohne festen gemeldeten Wohnsitz. Bisher durften nämlich nur Leute ihre Stimme abgeben, die seit mindestens 6 Wochen vor der Wahl mit ihrem Hauptwohnsitz in Hessen gemeldet waren.
Das hat der Hessische Landtag im vergangenen Jahr geändert. Jetzt reicht es also aus, dass man sich mindestens 6 Wochen vor der Wahl an einem Ort aufhält, um wählen zu gehen. Wenn Wohnungslose am Sonntag ihre Stimme abgeben wollen, müssen sie sich aber vorher dann in so ein Wählerverzeichnis von der Stadt eintragen lassen.
Ja, und das ist für viele Menschen schon mal eine echte Hürde, ne? Also so ein Angang, das überhaupt so zu schaffen. Deswegen bekommen sie Hilfe. Und zwar von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Eva Detweiler ist so eine. Sie hilft wohnungslosen Menschen dabei, überhaupt mal wählen zu können.
Das war eine Form der Ausgrenzung. Das ist ja sozusagen die Basis für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und deshalb ist es jetzt von großer Wichtigkeit, dass die Leute an dieser Wahl teilhaben dürfen und dass wir sie darüber informieren, wie das vonstatten geht.
Gerade Kommunalwahlen sind für wohnungslose und obdachlose Menschen ja sehr wichtig. Also einfach, weil auf kommunaler Ebene halt viele Entscheidungen getroffen werden, die für diese Menschen wichtig sind. Nur kurz nochmal zur Erklärung. Obdachlos bedeutet, dass eine Person keinen festen, geschützten Schlafplatz hat. Also auf der Straße, in Parks oder Bahnhöfen schläft. Wohnungslos wiederum ist der übergeordnete Begriff und meint alle Menschen, die keine eigene, vertraglich gesicherte Wohnung haben, egal wo sie leben. Also einige kommen zum Beispiel unfreiwillig bei Freunden, Familie unter, häufig spielen da psychische Probleme eine Rolle. Ganz viele leben aber zum Beispiel auch in kommunalen Unterkünften.
Kommen wir nochmal zurück zur Kommunalwahl und den Entscheidungen. Da geht es ja zum Beispiel rund um das Thema Wohnraum. Also werden zum Beispiel mehr Sozialwohnungen gebaut oder so. Oder ob es Parkbänke gibt, die in der Mitte irgendwelche Armlehnen haben, damit Menschen darauf nicht schlafen können oder sowas. Manchmal ist das ja für Obdachlose der einzige Ort, wenn sie nicht auf der Erde liegen wollen. Und auch Entscheidungen rund um den Busverkehr, die Müllabfuhr oder öffentliche Parks können wichtig für Menschen ohne festen Wohnsitz sein.
Waldemar Rischewski lebt auf der Straße. Er kommt aus Polen und schläft am Bahnhof in Rüsselsheim am Main. Das ist eine Stadt mit 65.000 Einwohnern in Hessen. Der 54-Jährige hat sich jetzt ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, damit er am Sonntag dann wählen kann. Und er sagt, die Wahl verleiht ihm eine Stimme.
Nun, es ist wichtig, aber ich darf nur hier wählen, in Polen nicht.
Als Pole ist Waldemar Rischewski EU-Bürger und die dürfen in Hessen bei der Kommunalwahl wählen. Seine Wahlunterlagen, die wurden ins Diakonische Werk nach Rüsselsheim geschickt. Sowas ist gar kein Problem. Wohnungslose können eine Einrichtung ihrer Wahl angeben und da kommen dann die Unterlagen hin.
Bei der Bundestagswahl können Wohnungslose und Obdachlose schon länger wählen. Auch bei den Landtagswahlen sind sie wahlberechtigt. Also theoretisch ist Teilhabe und das Wählen möglich. Aber Zahlen aus Schleswig-Holstein vor der Bundestagswahl letztes Jahr zeigen, dass wirklich nur ein Bruchteil das Angebot dann auch wirklich nutzt.
Thomas Becker engagiert sich in der Freiburger Wohnungslosenhilfe und er wertet jeden Einzelnen, der sich ins Wählerverzeichnis eintragen lässt, trotzdem als Erfolg.
Auch wenn sie nicht wählen gehen, dass ja einfach jeder sieht, ich werde gesehen. Ich werde geachtet als Bürger. Ich werde hier richtig angesprochen. Der Staat will, dass ich hier meine Meinung sage.
Also ihm geht es im Endeffekt gar nicht darum, dass die Menschen jetzt ohne festen Wohnsitz unbedingt wählen gehen. Ihm geht es vor allem darum, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, es zu tun.
Jetzt nochmal zurück nach Hessen, wo am Sonntag die Kommunalwahlen stattfinden. Es muss offenbar noch viel mehr getan werden, denn in der Landeshauptstadt Wiesbaden mit 300.000 Einwohnern, da hat sich nur ein einziger Wohnungsloser in das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahl eintragen lassen, sagt das Rathaus. Und das ist ja jetzt echt wenig.
Ja. Aber wie gesagt, es geht vor allem auch um das Signal, dass obdachlose Menschen politische Rechte haben und halt keine Bürger zweiter Klasse sind.
Wenn ich mir mal vornehme, auszumisten, also endlich Dinge wegschmeißen, die schon ewig bei uns irgendwo rumstehen, dann ist das echt oft schwierig. Die Öffnungszeiten von dem Wertstoffhof hier bei uns in Hilden passen nämlich nicht so gut mit meinen Arbeitszeiten zusammen.
Ja, kann ich nachvollziehen, fühle ich auch. Und dann samstags aber den alten Schrott noch wegbringen zu wollen, ist eigentlich auch unmöglich, ja. Zumindest in Halle ist immer komplett krasse Schlange.
Ja, absolut, hier auch.
Für solche Leute wie uns wäre dann ein digitaler Wertstoffhof gut. Da kann man auch außerhalb der Öffnungszeiten Sperrmüll und andere Abfälle hinbringen. Da sind dann keine Mitarbeiter mehr da zwar, aber man kann die Sachen selbst wegschmeißen. Und so einen digitalen Wertstoffhof gibt es jetzt neu in Schleswig-Holstein, da kommt er relativ gut an.
Und wir haben auch noch ein kleines Kind dabei, das muss man ja auch immer timen, damit Mittagsschlaf. Ja. Genau, und heute passte jetzt, weil ich frei hatte. Also dann wäre das für uns schon von Interesse.
Auch in Frankfurt und Bayern gibt es solche Höfe. Und die Menschen dort freuen sich, dass sie ihren Müll einfach flexibel entsorgen können. Dann, wenn sie Zeit haben.
Dadurch, dass ich voll berufstätig bin, kann ich nicht immer zu den regulären Öffnungszeiten kommen. Und deshalb ist es für mich super, weil ich ganz flexibel entscheiden kann, wann ich vorbeikomme und meinen Zeitslot buche und dann meinen Abfall hier entsorgen kann.
Schauen wir mal eben drauf, wie genau das in solchen Höfen abläuft. Das Ganze läuft über eine App, wie schon gesagt. Da muss man sich registrieren, Name, Adresse, Autokennzeichen und man muss auch seinen Standort mit der App teilen, wenn man sie benutzt.
Dann muss man in der App angeben, welchen Abfall man entsorgen will, einen Timeslot buchen, die sind so 15 Minuten lang und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Am Tag selbst wird das Tor zu dem Hof dann per Bluetooth geöffnet, deswegen braucht die App auch euren Standort, falls ihr euch gewundert habt. Dann kann sie nämlich erkennen, wenn ihr vorm Tor steht und aufmachen.
Weil das ja manchmal tricky ist, welcher Müll genau wohin gehört und bei den digitalen Wertstoffhöfen ja kein Personal ist, darf man nicht alles entsorgen, nur ausgewählte Dinge wie Pappe, Sperrmüll, Glas und so weiter. Weil es ist ja dann niemand da, der dich sozusagen anbrüllen kann und sagen kann, nein, dahinter. Sachen wie Bauschutt und teilweise auch kleinere Elektrogeräte können dann nicht überall nach Feierabend abgegeben werden bei diesen digitalen Wertstoffhöfen. Da muss dann nochmal das Personal drauf gucken.
Diese digitalen Höfe sollen die normalen nicht ersetzen. Die sollen eher so ein zusätzliches Angebot sein. Das Personal soll nur entlastet werden, weil die Kunden sich dann vielleicht irgendwie mehr über den Tag verteilen und dann nicht diese Schlangen entstehen.
Die digitalen Wertstoffhöfe haben aber trotzdem nicht 24 Stunden am Tag auf. In Schleswig-Holstein ist der neue Hof zum Beispiel von 6 bis 22 Uhr geöffnet und es wird offensichtlich sehr gut angenommen, sagen die Betreiber.
In Bayern wurden 30% der verfügbaren Zeitslots im vergangenen Jahr genutzt. Das sagt Christoph Wufka. Er ist der Chef der Entsorgungsbetriebe, die für den Wertstoffhof zuständig sind.
Das ist für uns eine sehr hohe Zahl, mit der wir nicht gerechnet hätten. Insofern zeigt, das Thema kommt bei den Bürgern an. Die Bürger haben die Nachfrage nach diesen flexibleren Öffnungszeiten.
Ja, und interessant fand ich jetzt noch, dass die Leute dafür aber nicht bezahlen wollen. Ne? Am Anfang hat es noch 3 Euro gekostet, wenn du so einen Zeitslot buchen wolltest. Und da waren die Leute nicht ganz so begeistert. Da waren viele Slots frei, wurden gar nicht gebucht. Erst als die nichts mehr gekostet haben, sind die Menschen aus Pöcking in Bayern auf das Angebot angesprungen.
So ist das manchmal. Heute ist Welttag des Schlafes. Schlafen ist was Schönes, ja, finde ich zumindest. Aber ich insgesamt auch. Schlafen wir zu wenig. Gesund sind so 7,5 bis 8,5 Stunden laut Schlafforschern. Kann sich jetzt jeder mal selbst überprüfen.
Ich denke gerade an unsere Woche hier. Man steht ja mitten in der Nacht auf. Also komme ich auf die Hälfte höchstens.
Wir müssten 17 oder 18 Uhr ins Bett gehen, um das dann zu schaffen.
Oh mein Gott.
Viele kommen auch ohne Nachtschicht nicht auf so eine Stundenzahl und haben schon beim Einschlafen Probleme. Essen zu spät, hängen noch im Bett am Handy, ich erkenne mich irgendwie wieder, oder denken über die Probleme der Welt nach. Ist auch übrigens wirklich nicht so dahingesagt. Es kann wirklich ein Trigger sein, all die Kriege, Krisen, dass wir darüber abends noch nachdenken.
Je nach Umfrage sagt fast die Hälfte der Deutschen, dass sie regelmäßig schlecht oder sehr schlecht schlafen. Das sind ja viele Leute, finde ich. Interessanterweise empfiehlt der Schlafforscher Ingo Fietze dann zum Beispiel das hier.
Podcast kann ein sehr schönes Medium sein. Erstens, wenn eine sonore Stimme dort eine Rolle spielt. Und zweitens, die Geschichte darf nicht so langweilig und nicht so spannend sein wie die gute Nachtgeschichte für unsere Kinder.
Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass wir jetzt als Podcast das Einschlafen-Medium sein sollen. Aber das Gute ist ja, unsere Geschichten sind nie langweilig. Ansonsten genau. Helfen natürlich beim Schlafen die Klassiker. Ein fester Schlafrhythmus, ein dunkler, kühler Raum, nicht zu viele Bildschirme vorm Schlafen gehen und Bewegung am Tag.
So machen wir das in diesem Sinne. Macht ihr was aus dem Tag, wenn ihr könnt. Wir wünschen euch jetzt ein tolles Wochenende, wenn ihr eins habt. Ja. Montag sind dann Magda und Uli wieder hier für euch da.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.